Das waren wirklich emotionale, also das war eine Zerrissenheit in mir zwischen Berlin, dieses völlig abgewrackte Leben in Gesundbrunnen und Südtirol, was da auf mich wartete. Und ich dachte, nee, let's do it. Also jetzt ist mal wirklich Zeit für ein Upgrade in deinem Leben.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wenn du zum Ende des Jahres wieder dieses Gefühl hast, dass der Job, den du machst, der Ort, an dem du lebst und das Umfeld, in dem du gerade steckst, irgendwie nicht mehr zu dir passen will, dann ist das heute die goldrichtige Folge für dich. Denn mein Gast hat nicht nur Berlin-Wedding gegen Südtirol eingetauscht, sondern auch eine sichere Karriere gegen ihre Leidenschaft. Mehr dazu gleich. Ich bin Nicolas Kreuter und wir sind hier bei Einfach Aussteigen langsam im Jahresendspurt. Und falls du gerade noch durch die Läden hetzt auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk, habe ich eine Idee. Verschenk doch eine Mitgliedschaft zu meinem Podcast hier. Und zwar an Menschen, die sich auch für andere Länder, Kulturen und Auswanderer-Stories interessieren. Denn im Einfach Aussteigen Club gibt es noch mehr davon. Bonusinhalte zu jeder Folge, Zugang zur Community, Spezialepisoden und auch den Auswanderer-Finanzplan, mit dem du durchspielen kannst, was eine Auswanderung kostet und was du unbedingt beachten solltest. Eine Clubmitgliedschaft kann man eben auch verschenken und das geht schon ab 5 Euro im Monat. Damit unterstützt du nicht nur jemanden bei seinem Traum, sondern auch direkt meinem Podcast. Alle Infos zum Einfach-Aussteigen-Club gibt's auch über den Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ich bei dir und am Christbaum liegen darf.
Mein Podcast.
Heute geht's also zurück nach Italien und zum ersten Mal in die autonome Region nach Südtirol. Südtirol liegt ganz im Norden des Landes zwischen hohen Alpenpässen, Weinbergen und Apfelplantagen. Es ist eine Region, in der Deutsch und Italienisch gesprochen wird und in der kulturell zwei Welten aufeinandertreffen. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte Südtirol zu Österreich, erst danach fiel es an Italien und genau diese Geschichte prägt die Region und die Menschen bis heute. Mein heutiger Podcast ist Franziska Hübsch. Sie hat im Sommer 2024 ihren sicheren Job gekündigt, die Wohnung in Berlin-Wedding aufgelöst und lebt seitdem zwischen Weinreben und Bergen in Südtirol, genauer gesagt in Bozen. Wie Franziska inzwischen ihre Leidenschaft zum neuen Beruf gemacht hat, wie sie überhaupt auf Südtirol kam und wie krass der Kulturschock war, wenn man aus Berlin-Wedding dorthin zieht, das und viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Franziska.
Hallo Nicolas.
Franziska, wenn du bei dir in Bozen aus dem Fenster schaust, wie viel Schnee liegt da gerade?
Ein bisschen tatsächlich. Und ich muss sagen, es ist das erste Mal innerhalb von 5 Jahren, dass ich in Bozen Schnee erlebe. Und parallel dazu scheint mir gerade noch total die Sonne ins Gesicht.
Wie? Das kann doch nicht sein. Da muss doch immer Schnee liegen im Winter.
Ja, aber Bozen ist so ein warmer Talkessel, also die Stadt selber, ich weiß nicht, also die ist immer noch ein bisschen wärmer, ein paar Grad wärmer als alles drumherum. Von daher, ich hatte es bisher noch nicht erlebt.
Okay, was siehst du sonst noch, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Palmen mit Schnee.
Palmen?
Ja, ich wohne hier in so einer schönen Wohngegend mit wunderbaren Villen und manche haben im Garten tatsächlich Palmen zu stehen und in der Ferne habe ich den Blick auf die Berge. Also das ist eigentlich der perfekte Arbeitsplatz, um auch mal gedanklich etwas abzuschweifen.
Cool, also ich freue mich auf jeden Fall mehr über Bozen auch zu erfahren in dieser Folge und generell freue ich mich, dass wir zum ersten Mal über Südtirol sprechen, denn das haben sich viele gewünscht und dass wir eben auch mal jemanden zu Gast haben, die als Single ausgewandert ist. Und das Spannende bei dir ist auch, du hast mit der Auswanderung auch einen beruflichen Wechsel gemacht. Du hast ursprünglich in Berlin gelebt und lange für einen Automobilzulieferer gearbeitet. Wenn wir mal so zurückspringen in der Zeit, als du eben noch fest angestellt warst in Deutschland, wie sah dein altes Leben aus?
Ja, also genau, ich habe 7 Jahre bei einem Automobilzulieferer südlich von Berlin gearbeitet und ja, es war einfach ein Angestelltenjob in der Wirtschaft. Ich bin jeden Tag gependelt zur Arbeit. Ich habe ja in Berlin Gesundbrunnen gelebt, bin von da jeden Tag mit dem Zug gefahren nach Brandenburg, quasi rausgependelt, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist mit Berlin-Brandenburg. Viel gearbeitet, Dienstreisen, auch weltweit und einfach, ja, Automobilindustrie für 7 Jahre. Mir fehlt gerade schon direkt ein bisschen die Leidenschaft. Entschuldigung, wenn auch einer von den Kollegen zuhört.
Hast du ein gutes Leben gehabt? Also hast du gerne da gelebt? Hast du deinen Job gerne gemacht?
Nee, ich habe ein gutes Leben gehabt. Ja, ich habe ein gutes Leben gehabt. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass die Zeit einfach so an mir vorbeigeht. Also mit den 7 Jahren, man sagt ja, das verflixte 7. Jahr. Und ich dachte auch, nee, also jetzt nach 7 Jahren, it's time for a change. Ansonsten hänge ich im Angestelltenjob bis zur Rente fest. Und das war für mich keine Option. Die 7 Jahre waren vollkommen okay. Aber zum Ende hin hatte ich dann relativ schnell, relativ starkes Gefühl, ich will und brauche Veränderungen.
Ja, das ist komisch. Also mir hat das mal eine Psychologin gesagt, es gibt wohl eben alle 7 Jahre wie so eine Art innerer Wechsel, der da stattfindet, wo man etwas Neues beginnt. Auch wenn man so auf sein Leben zurückschaut, ist es lustigerweise alle 7 Jahre so eine Zäsur, wo man eben sich verändert hat. Und das hast du dann offenbar ja auch gespürt.
Ja, das war so. Also ich weiß es nicht, mit den 7 Jahren ist es tatsächlich so, ist es nicht so, aber tatsächlich bei mir war es dann auch der Fall und dann ging es auch irgendwie alles relativ schnell auf einmal.
Also die Faszination, deine Leidenschaft für Autos war offenbar nicht so groß, das vorhin gerade gesagt, sondern es gab hier eine andere Faszination. Was war das für eine Faszination und wie kamst du überhaupt dazu?
Ja, tatsächlich meine Leidenschaft für Wein. Genau.
Weil du kommst ja aus einer Weinanbauregion, ist ja klar, ne?
Genau, Berlin. Ich sag immer, Berlin ist ein sehr begehrter Markt für
Absatz,
Weingüter.
Ja.
Also Absatz, also mit Konsum kennen wir uns aus, denke ich, in
das
Berlin.
Das stimmt, ja.
Nein, das Thema Wein hatte sich schon über viele Jahre tatsächlich bei mir entwickelt. Also ich hatte ursprünglich, als ich studiert hatte, das erste Mal auch ein Erasmus-Semester in Süditalien gemacht, hatte da meinen ersten Kontakt mit einem Tetrapack Tavanello. Und dann habe ich mich über viele Jahre an das Thema rangetastet. ran verkostet. Und es lief so parallel zur Automobilindustrie. Also ich meine, die Automobilindustrie, ich hatte immer sehr gute Kollegen, ich hatte gute Chefs, ich war in einem Umfeld, in dem ich mich sehr wohlgefühlt habe. Aber das Thema selber hat in mir keine Leidenschaft geweckt. Ich bin auch immer eher Radfahrerin gewesen, ehrlich gesagt. Und das Thema Wein ist einfach über die Jahre immer stärker geworden. So, dass ich im Endeffekt, als ich noch in der Automobilindustrie war, mich zu einem neuen Studium angemeldet hatte. Es gibt so ein MBA in Wein, Nachhaltigkeit und Vertrieb. Und ich dachte ursprünglich, okay, das mache ich jetzt hier noch parallel zu meinem Job. Aber dann kam es ja auch da wieder anders als gedacht. Dann hatte ich relativ kurzfristig gekündigt und dann kam der Themenwechsel in meinem Leben.
Also ich habe auf deiner Webseite, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes in der folgenden Beschreibung, gelesen, dass du einen Master am Weincampus in Rheinland-Pfalz gemacht hast. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Weincampus? Dann habe ich das gegoogelt, habe den gefunden. Der Weincampus Neustadt ist eine wissenschaftliche Einrichtung für die Forschung und Lehre im Weinbau. Welche Sprüche muss man sich eigentlich anhören, wenn man da studiert?
Also meistens, also im ersten Schritt ist es bei den Leuten tatsächlich genau wie bei dir eher Überraschung. Sowas gibt es? Und im zweiten Schritt ist es bei den meisten, oh wie toll, sowas gibt es, sowas hätte ich auch gerne gemacht.
Aber was, also klar, Semesterfeiern waren wahrscheinlich sehr ausgelassen und der Alkohol ist nie ausgegangen. Aber was macht man da eigentlich in so einem Master?
Nein, also das war eigentlich ein Online-Studium beziehungsweise Hybrid, weil dann kam ja Corona. Das ist ursprünglich, also das ist berufsbegleitend gedacht. Also wir hatten jetzt nicht so Semesterpartys oder was in dem Sinne, wie man es vielleicht als Bachelor-Studentin hat, sondern wir haben uns pro Semester hatten wir eine Präsenzwoche, die dann später unter Corona auf online gewechselt ist. Und weil das Konzept von dem MBA ist ja dass es berufsbegleitend ist und es sind eben Leute, die normalerweise im Job sind und auch schon Berufserfahrung haben. Also da sind jetzt keine 19- oder 20-Jährigen bei diesem MBA, sondern es sind eben Leute mit Berufserfahrung, die sich nochmal weiter auf das Thema Wein spezialisieren wollen. Und da ich ja nun in 7 Jahre Automobilindustrie wirklich auch sehr viel gelernt habe und sehr viel Expertise gesammelt habe rund um das Thema, also ich sag mal, in der Wirtschaft gearbeitet zu haben, gibt da natürlich sehr viel Expertise in verschiedenen Bereichen, Vertrieb, Kommunikation, Prozessmanagement. Und ich wollte das aber gern kombinieren mit meiner Leidenschaft für Wein. Und dann dachte ich, okay, Weincampus, that's it.
Also man trinkt ja da nicht wirklich Wein, sondern man lernt ja mehr so darüber, über den Weinanbau, über den Vertrieb, über Markenaufbau und solche Dinge, schätze ich mal.
Genau, also ein großer Teil ist natürlich Strategie, Vermarktung, Rechtliches war mit dabei, also alles, was so zum Bereich, ich sag mal, Business Development gehört, alles, was man irgendwie braucht, um auch ein Unternehmen führen zu können. Und andererseits, es ist natürlich total wichtig, Nicolas, dass du eine gute Sensorik entwickelst. Und da hatten wir auch sehr intensive Verkostungstage. Also ich erinnere mich bis heute an so einen Verkostungstag, wo wir, glaube ich, 60 oder 80 Rieslinge verkostet hatten. Es war so intensiv. Also es ist aber auch wirklich Arbeit, weil dir geht nach einer Weile natürlich auch
die Zunge flöten.
Ja, also mit dem Riechen, die Aromen, das ist auch anstrengend. Das macht müde. Das ermüdet tatsächlich. Und du trinkst nicht, du verkostest. Das heißt, du spuckst dann auch. Ne? Das könntest du ja im Leben nicht trinken. Und du möchtest auch gar nicht alles trinken, was du da verkostest. Von daher, wir sagen immer, es ist so verkosten oder trinken für die Wissenschaft, für den Lernfaktor. Ja, und es ist, wie gesagt, es ist nicht immer Spaß. Also jeder Wein ist eben eher, es ist Erkenntnisgewinn. Es ist Erkenntnisgewinn.
Also wir hatten hier mal, die kann ich auch empfehlen, wir hatten eine Teefolge von einer Auswanderin, die ist nach Portugal ausgewandert und hat da eine Teeplantage aufgebaut. Heute geht es jetzt also um das Thema Wein, das mal so vielleicht als Gegensatz. Also du hast dieses Studium gemacht, was war dann der Hintergrund? Eben, du hast vorhin erwähnt, du hast den Job schon mal gekündigt, was wolltest du dann danach machen?
Ich habe meinen Job ohne Plan B gekündigt. Ich wusste es in dem Moment gar nicht. Also ich wusste nur, ich möchte eine Veränderung, ich möchte den Job nicht weitermachen, ich starte jetzt rein in diesen MBA. Und dann war für mich die Zeit des MBAs eine ziemliche Experimentierphase. Ich war auf Weingütern arbeiten, ich habe mich ausprobiert, ich habe überlegt, okay, wie kann ich das kombinieren, meine Expertise aus der Wirtschaft mit meiner Leidenschaft für Wein. Und das war, ja, es war eine super spannende Zeit für mich. Wie gesagt, wirklich mal rum zu experimentieren mit Mitte 30. Was möchte ich eigentlich? Weil es war das erste Mal tatsächlich in meinem Leben so eine Entscheidung, auch mit der Kündigung für etwas. Also man schlittert ja meistens so rein, man macht Abi, man studiert irgendwas, was einem so gefällt, man macht irgendwie einen Job. Aber sich so aktiv für etwas zu entscheiden. Also das war für mich so ein großer Schritt mit dieser Kündigung und ohne Plan B. Und jetzt schaue ich mal, welche Richtung das Leben einschlägt. Also klar, auch ganz viel verbunden mit Ängsten. Also ich bin auch damals noch zu so einer Coachin gegangen und habe meine Ängste und so weiter irgendwie analysiert. Aber nein, also es war wirklich ohne Plan B rein ins Abenteuerleben.
Und in Sachen Wein ist natürlich Südtirol schon eine spannende Region. Du hast den ersten Schritt dann 2021 gemacht. Ich glaube, war das noch innerhalb des Studiums oder so, dass du da auch Weingüter besucht hast? Oder wie kamst du nach Südtirol ursprünglich mal?
Genau, das war innerhalb des Studiums. Das war zum Ende hin des Studiums, denn ich hatte zu der Zeit meine Thesis, meine Masterarbeit stand schon an und ich habe erst Weingüter in Franken, in der Weinregion Franken interviewt zum Thema Marketing, Digitalisierung und so weiter, Online-Marketing, und da war ein Weingut, was zu mir sagte, weißt du, wer das richtig gut macht mit dem Thema Marketing? Das ist Südtirol, Franziska, und das solltest du dir mal anschauen. Und das war tatsächlich, also mein Leben hat sich so ein bisschen nach einem Schneeballsystem irgendwie entwickelt. Hier eine Information und dann habe ich das aufgenommen. Und jedenfalls, als dieses Weingut zu mir sagte in Franken, schau dir das mal mit Südtirol an, habe ich mir tatsächlich kurze Zeit später über so eine Facebook-Gruppe Saisonjob in Südtirol gesucht, um da mal in der Kellerei zu arbeiten und mir das anzugucken.
Wie ist das als Berlinerin, wenn man nach Südtirol kommt? Also so auch so Stichwort Kulturschock, die Menschen. Was war so das, was dich so am meisten überrascht hat am Anfang?
Also ich liebe ja Kontraste.
Und du kommst aus dem Wedding.
Also genau, Wedding und Südtirol. Also mehr Kontrast geht wahrscheinlich nicht. Es ist definitiv ein Clash of Cultures, denn Südtirol ist schon wie eine wunderschöne Bubble. Ich sage manchmal wie so ein Rosamunde-Pilcher-Film vielleicht. Auf den ersten Blick natürlich, wenn man hier ist. Es gibt hier natürlich auch Realitäten und alles. Aber die Sonne schien ständig hier, auch im Winter. Das war ja vollkommen neu für mich als Berlinerin, die von November bis April keine Sonne sieht und im Grau lebt. Was das mit meinem Glückshormonenhaushalt gemacht hat, das war ja völlig ein neues Gefühl. Auch im Winter kann man glücklich sein. Nein, es war irgendwie alles schöner und ich spazierte auch irgendwie durch Bozen und aber dann habe ich auch die Geschäfte gesehen und man muss auch sagen, vom Preislevel hier ist das natürlich was anderes als Berlin Wedding. Ja. Und ich weiß noch am Anfang, wie ich hier immer dachte, oh, das ist krass, ey. Also ja klar, alles hier 300, 400, 500, 600 Euro, wenn man die Laubengasse durch Bozen läuft, ist schon irgendwie verrückt und ich dachte, ist das irre, wie kann man hier, also wie das Leben hier so ist, wie sich das ganz anders gestaltet, aber auch so mit dem Thema Gastlichkeit, mit dem Thema Genuss. Also irgendwie, ich war aber, es hat mich gecatcht. Es hat mich irgendwie gecatcht auf irgendeine Art und Weise.
Ja, du hast dich ja dann nach dem Studium selbstständig gemacht und bietest in erster Linie Strategie und Marketingberatung für Weingüter an. Ich weiß, du bist dann auch ein paar Mal noch nach Südtirol eben gereist oder gependelt und hast dich dann aber 2024 im Sommer dann entschlossen, eben dahin auszuwandern und nach Bozen zu ziehen. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass du den Schritt noch gemacht hast?
Am Anfang waren es ja für mich eher so Winterfluchten aus Deutschland nach Südtirol. Weil ich habe einfach gemerkt, oh, ich finde es hier so viel schöner und wie gesagt auch mit dem Sonnenschein und mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal mit dem guten Leben. Und diese Winterfluchten, ich habe mich hier jedes Mal so wohl gefühlt und ich habe mit den, man kann ja schon sagen, mit den Jahren dann gemerkt, immer wenn ich nach Berlin zurückkam und ich kam an am Bahnhof Gesundbrunn und jedes Mal, wenn ich da ankam, wurde ich schon so richtig berlinerisch irgendwie angepöbelt. Irgendwas war immer los, wenn ich ankam, Berlin Gesundbrunn. Es schrie schon über einen Bahnsteig irgendeiner wieder irgendjemand an. Also
das in Bozen nicht so, ja?
Nicht ganz. Also es schrie über den Bahnsteig schon wieder. Also es war völlig, ich dachte jedes Mal, boah, welcome back, Franziska, ey, wieder mittendrin in dem Mist. Und dann lief ich so meine Straße vom Bahnhof runter nach Hause und es war, ich dachte, also das Gefühl wurde so viel stärker mit jedem Mal, dass ich dachte, oh Gott, willst du das dir hier noch weiter antun? Es kann nicht wahr sein. Und nach habe ich da echt, als ich wieder zurück nach Hause kam, wie so eine Berlin-Depression bekommen. Ich war frustriert, ich war traurig. Ich dachte, boah, das kann es echt nicht sein. Und dieses Gefühl ist über das erste, über das zweite, über das dritte Jahr, wie gesagt, so viel stärker geworden, dass ich mir irgendwann dachte, boah, jetzt reicht's. Jetzt ist aber auch mal langsam Zeit für Butter bei die Fische. Jetzt geh doch mal den Schritt. Und dieses Gefühl hatte ich in Berlin, während gleichzeitig in Südtirol, wo ich ja schon Kontakte aufbaute, ich von Kontakten hörte, ich ging da beispielsweise öfter mal zu so einem Weinstammtisch und da sagten schon die Einheimischen zu mir, Franziska, jetzt wird's doch mal langsam Zeit, dass du dir hier eine Wohnung suchst. Wie oft willst du noch hin und her fahren? Und diese beiden, das waren wirklich emotionale, also das war eine Zerrissenheit in mir zwischen Berlin, dieses völlig abgewrackte Leben in Gesundbrunn und Südtirol, was da auf mich wartete. Und ich dachte, nee, let's do it. Also jetzt ist mal wirklich Zeit für ein Upgrade in deinem Leben.
Einige werden jetzt vielleicht denken, naja gut, von Berlin nach Südtirol auswandern, das ist ja wahrscheinlich wie ein Umzug irgendwie nach Bayern. Wie war das für dich? Also auch denen, die eben sagen, ja, das ist ja einfach, was würdest du denen entgegnen? Weil du hast ja auch eben dein eigenes Business mitgenommen. Ich weiß, dass in Sachen Bürokratie da einige Hürden auch gewartet haben. Wie war das?
Genau, mit dem Business, da ging es los, dass ich mich wirklich damit beschäftigen musste, okay, was muss ich in Deutschland alles abmelden, was muss ich mit dem Finanzamt klären, was ist mit der Krankenkasse, was muss ich überhaupt in Italien alles machen? Das waren sehr intensive Monate. Das hat mich so viel Nerven gekostet. Ich habe mich natürlich am Anfang auch super deutsch mega reingesteigert und auch Fristen noch total ernst genommen und immer Panik geschoben. Das hat sich nach einer Weile dann auch gebessert. Aber zwischendrin war das so intensiv, dass ich dachte, boah, ich könnte jetzt wirklich bei meiner Steuerberaterin auch irgendwie das Zelt aufschlagen. Also so häufig, wie ich irgendwie da bin, um Dinge zu klären. Das war mir vollkommen neu. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland war das für mich relativ entspannt mit meinem Berliner Finanzamt. Jugendamt. Wenn ich da manchmal anrief und eine Frage hatte, dann war das, Sie sind doch das mit dem Wein. Ich dachte immer, ja, die mit dem Wein, genau. Das war immer irgendwie nett und easy und durchgewurschtelt, so Berlin-Wedding-mäßig. Aber damit war jetzt hier Schluss in Italien im Endeffekt. Also Südtirol ist ja steuerlich und administrativ ist es ja natürlich Italien. Und ja, die nehmen das hier alle ernst. Und die sind auch sehr gut organisiert und die sind in Europa gesehen ja auch Vorreiter, was Digitalisierung angeht. Und das war im Endeffekt, also es hat jetzt im Nachhinein mein Business auf ein nächstes Level gehoben. Aber wenn man in dem Prozess drinne ist und das erstmal alles auf die Beine stellen muss, boah, das hat mich echt Nerven gekostet.
Moment, kurze Pause hier im Podcast. Stell dir mal folgende Situation vor. Es ist der 10. Januar. Du sitzt am Küchentisch, draußen ist es grau, du bist wieder im Alltag angekommen. Dein Handy klingelt, eine unbekannte Nummer. Du gehst ran und am anderen Ende bist du selbst, dein Dezember-Ich.
Hey, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, du wirst gleich die Handyrechnung für deinen Weihnachtsurlaub im Briefkasten haben. Mach dich schon mal auf was gefasst. Bis dann!
Damit dir das nicht passiert, nutze im nächsten Urlaub unseren Werbepartner Saily. Ich buche mir bei Saily vor jeder Reise immer ein Datenpaket für das Land oder die Region, in der ich unterwegs bin. Nach der Landung bin ich dann direkt im günstigen und sicheren Internet. In der Saily-App wird außerdem immer angezeigt, wie viel Datenvolumen ich schon verbraucht habe. Und der Saily-Adblocker spart mir sogar noch Datenvolumen, weil er die Werbung nicht mehr ausspielt. Deshalb, wenn du es noch nicht getan hast, lad dir jetzt die Saily-App herunter und spar mit meinem Code einfach aussteigen 15% auf deine erste Buchung. Den Link und alle Infos findest du in den Shownotes und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Du bist alleine ausgewandert. Ich kriege auch immer wieder E-Mails von Hörern, die mir schreiben und sagen, ja, ich würde mal gerne mal wieder jemanden hören, der alleine ausgewandert ist. Weil ich auch schon merke, dass eben bei einigen schon die Hürde hoch ist, dass sie denken, oh, ich schaffe das nicht alleine. Was kannst du da als Tipp mitgeben oder vielleicht auch so als aufmunternde Worte für Leute, die jetzt eben noch zögern, weil sie sagen, ich bin als Single unterwegs?
Trau dich und mach das, wenn du die Idee hast, wenn du schon spürst, dass das Richtige sein kann, mach das auf jeden Fall. Und was, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, was mich auch bei der Auswanderung natürlich extrem unterstützt hat, seit ich das erste Mal hier war in 2021, ich war von Anfang an sehr aktiv, auch zu Netzwerken, Kontakte zu knüpfen, zu schauen, mit wem kann ich mich vernetzen. Und alles, was ich über diese, was waren es denn, 3 Jahre schon an Kontakten aufgebaut hatte, ich hatte alles parat, als ich hierher kam und es ernst wurde. Also sowohl mit Steuerberaterin, mit Anwältin, mit, ich weiß gar nicht, was noch alles dabei war. Aber irgendwie dachte ich, krass, ich habe ja alles parat. Das habe ich ja schon die letzten Jahre mir zusammengesucht. Also das Netzwerk ist so, so, so wichtig. Und das kann man sich aber natürlich aufbauen. Und es geht. Und gerade in Südtirol finde ich es angenehm, dadurch, dass es ja nun auch wirklich eine recht kleine Region ist, wenn man aktiv ist, kann man für sich auch einiges reißen. Ich will gar nicht jetzt zu weit ausarten, aber ich sehe selber auch mit solchen Themen als Selbstständige wie Handelskammer, also wie kann ich mich hier einbringen? Ich kann mich hier so viel mehr einbringen, auch im Businessbereich, im persönlichen Bereich, was in Berlin gar nicht möglich wäre. Es ist so groß und anonym und hier, man kommt an Organisationen, an Institutionen, an Menschen ran, auf kurzem Wege, wie es woanders gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich schätze das sehr und ich habe da sehr viel Support von anderen Menschen gehabt während dieses ganzen Prozesses und es war extrem hilfreich.
Wie sind dir denn generell die Einheimischen begegnet? Also eben so offen, wie du es gerade beschreibst, oder hast du manchmal eben auch Vorbehalte gemerkt, dass gerade wenn man ja so aus Berlin kommt und man ist so gewohnt, es geht alles zackig und man ist irgendwie straight und sagt, was man denkt und so, oder wie sind dir die Leute begegnet?
Ja, grundsätzlich begegnen sie mir natürlich erstmal ganz freundlich, weil Südtirolerinnen und Südtiroler sind es ja gewöhnt, dass hier eh schon sehr viele deutsche Touristen unterwegs sind. Das ist auch spannend, weil ich muss dazu sagen, Südtirol war für mich immer terra incognita. Ich gehöre nicht zu den Deutschen, die hier irgendwie schon 10, 20 Jahre Urlaub gemacht haben. Für mich hat es einfach wirklich bis zu diesem Punkt, was ich geschildert hatte mit dieser Szene aus dem Weinstudium, hat es für mich vorher eigentlich im Leben gar keine Rolle gespielt. Aber sehr, sehr, sehr viele alle Deutsche sind hier und die Einheimischen sind daran gewöhnt und sie sind gastfreundlich. Aber klar, was denn die Herausforderung im nächsten Schritt ist, ist von oberflächlichen Beziehungen wirklich hinzukommen zu tiefgründigen Beziehungen mit Menschen. Und das ist dann, merke ich, mit Einheimischen nochmal so Next Level. Zu schauen, dass sich das Gegenüber auch wirklich öffnet, dass sich vielleicht auch Freundschaften entwickeln können. Das kostet Zeit und das braucht hier eine Menge Vertrauen, merke ich, als eine, die von außen dazugekommen ist. Man sagt ja schon immer, Deutsche brauchen irgendwie lange, bis sie irgendwie etwas als Freundschaft deklarieren. Vorher ist man irgendwie in so einem Radius von Bekanntschaft, aber Südtirol bringt es für mich nochmal eine Stufe weiter. Aber weißt du, gleichzeitig gehe ich auch an so daran, dass ich sage, egal wo ich hingehe, ich weiß, niemand wartet auf mich. Und für mich ist es ganz klar, ich muss aktiv sein, ich muss aktiv werden, ich muss schauen, was gibt es für Möglichkeiten, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Und diese Möglichkeiten gibt es immer. Und ich kann aber nicht einfach erwarten, wie ich denke, auch in keiner anderen Region, dass da irgendwie jemand steht und wartet als Empfangskomitee und sich freut, ha ja, super, jetzt bist du auch hier. Nee, aber das ist eben auch eine Frage der Einstellung.
Nach anderthalb Jahren jetzt in Südtirol, fühlst du dich angekommen, fühlst du dich zu Hause? Also jetzt mal abgesehen jetzt auch von, wie das Business läuft, sondern eben auch persönlich?
Definitiv. Letztens war ich auf Reisen gewesen und ich sagte, ich weiß gar nicht mehr, zu jemandem in meiner Familie oder einer Freundin, ja, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und dann sagte sie, meinst du jetzt damit Bozen? Und ich so, ja, ich meine jetzt damit Bozen. Also ich fühle mich wohl hier, ich fühle mich angenommen und es ist für mich mein Happy Place. Und ich habe diesen Happy Place irgendwie nur durch Zufall gefunden, aber ich bin total glücklich darüber.
Schön, also echt toll, das freut mich sehr für dich. Wir wollen jetzt ein bisschen über diesen Happy Place noch sprechen, weil ich glaube, es gibt da auch einige Missverständnisse, was Südtirol angeht. Und ich habe selber auch schon erlebt, wir waren gerade im Sommer da, weil meine Frau sagt im Supermarkt zu der Verkäuferin, das war so in einem Dorf außerhalb von Bozen, sagen Sie mal, hier steht alles auf Deutsch und Sie sprechen auch Deutsch, das ist doch Österreich hier, oder? Also was sind so die Fettnäpfchen auch, in die man da treten kann oder so diese Missverständnisse, die es über Südtirol gibt, was du auch vielleicht jetzt selber erfahren hast oder auch von anderen schon gehört hast?
Ich denke, dass es hier gesellschaftlich, kulturell sehr viel komplexer ist, als es vielleicht für viele erstmal von außen aussieht. Genau dieser Punkt mit, ach, sie sprechen da Deutsch. Ist das jetzt hier irgendwie Österreich? Es ist eine sehr, meiner Meinung nach, heterogene Gesellschaft. Also ich finde, ich nehme mal das Beispiel Bozen. Ich spüre das bei Bozen ganz stark. Wir haben die Altstadt, die sehr deutschsprachig geprägt ist. Und wir haben aber, ich sag mal, auf der anderen Flussseite, wenn man über die Talferbrücke rübergeht, wird man gleich empfangen von so einem großen Siegesdenkmal in altrömischer Architektur, die das zu faschistischen Zeiten gebaut wurde. Also es ist so in your face und du kommst über diese Brücke rüber und fühlst dich direkt in so einer anderen Kultur. Und es ist auch klar, okay, wenn du über die Brücke rüber gehst, da ist so das italienische Bozen. Also es ist schon, finde ich, die jetzt hierher gezogen ist, man spürt ganz klar, wie zwei Welten. Und das ist auch manchmal wie zwei Parallelwelten, meiner Meinung nach. Weil zwischen deutschsprachiger und italienischsprachiger Bevölkerung nicht immer so viele Überschneidungen stattfinden.
Merkt man da auch Konflikte, also wo du auch merkst, okay, wir sind jetzt quasi so der italienische Teil, wir sind der deutsche Teil, oder fühlen die sich eher eben als Südtiroler halt einfach als diese autonome, unabhängige Region?
Also bei den deutschsprachigen SüdtirolerInnen merke ich schon ganz stark dieses Gefühl, okay, dieses Identität von Südtirol. Das wird ja auch in ganz vielen Bereichen hier sehr stark gefördert. Ich mache hier beispielsweise auch eine Genussbotschafterausbildung. Da lernt man ein Jahr lang über Genussthemen von Südtirol, aber auch Wirtschaft, Geschichte und so weiter. Und es gibt ganz viele Sachen hier, Themen, Initiativen, wo ich immer wieder feststelle, okay, es spielt ganz stark die Karte Südtirol aus. Also es ist ein ganz starkes Identitätsthema. Und mir kommt es manchmal so vor, dass diese Welten vielleicht gar nicht so stark immer miteinander interagieren vielleicht. Also klar, öffentliche Verwaltungen, Jobs, das wird alles zweisprachig ausgeschrieben. Du musst auch, wenn du hier dich auf einen öffentlichen Job bewirbst, du musst die Zweisprachigkeitsprüfung absolviert haben. Aber de facto ist es ja so, wenn du im Alltag vielleicht auf dem Amt gehst und da sitzt eine italienischsprachige Südtirolerin, dann ist es schon auch besser, wenn du Italienisch kannst, weil es jetzt vielleicht nicht automatisch mit dem Deutsch klappen würde. Und andersrum genauso auch. Die deutschsprachigen SüdtirolerInnen, habe ich das Gefühl, sie sprechen Italienisch, ja, aber es ist nicht so, als ob man sich damit zu Hause fühlen würde.
Sprichst du Italienisch oder hast du es auch gebraucht?
Ich spreche auch Italienisch. Ich habe es tatsächlich ursprünglich mal auch studiert. In meinem Alltag, ich muss dazu sagen, mein Alltag hier ist sehr deutschsprachig geprägt.
Also das heißt, man würde aber auch komplett mit Deutsch durchkommen, auch auf den Ämtern und jetzt eben so bei offiziellen Schreiben und so weiter, wär auch alles auf Deutsch oder zweisprachig?
Es ist offiziell zweisprachig. Auf den Ämtern wäre ich nicht ganz durchgekommen. Also beispielsweise jetzt auch in meinem Business. Es gibt ein Portal für Rechnungsstellung, was ich nutzen muss, was hier von der öffentlichen Verwaltung ist, vom Finanzamt oder wie auch immer. Das ist rein auf Italienisch. Also da habe ich jetzt halt gelernt, okay, wie mache ich Rechnungserstellung? Und das funktioniert auf Italienisch. Da habe ich Trainings bekommen von meiner Steuerberaterin in einigen Sessions. Das ist nicht auf Deutsch, weil die Systeme natürlich, die sind ja, das kommt, weiß ich nicht, kann ich sagen, kommt das aus Rom? Ist das eine richtige Aussage? Weiß ich nicht. Aber es ist von der italienischen Verwaltung, vom italienischen Staat. Deswegen sind diese Dinge auf Italienisch, dann die Systeme.
Es ist schon ziemlich einzigartig. Also weil ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einem italienischen Journalisten bei Instagram, der hat sich total darüber aufgeregt, dass keiner Italienisch redet in Südtirol oder zumindest eben da auch die Straßenschilder, die meisten alle auf Deutsch sind. Wiederum eben auf der anderen Seite gibt es dann die dann denken, ach so, das ist ja gar nicht Italien, das ist eben Österreich. Auf der anderen Seite, wie würdest du so die Menschen charakterisieren, wenn man jetzt so mal Vergleich nimmt, der Berliner und der Südtiroler? Was sind da die größten Unterschiede?
Also genau dieser Punkt, was du ja gerade gesagt hast, dieses, was so ein bisschen das Spannungsfeld ist, ne, zwischen tirolerischer Kultur, deutschsprachiger Kultur und Italien, ist ja genau das, was die Region so spannend macht. Also sowohl für Leute, die hier sicherlich herkommen, die hier auswandern, die hier Urlaub machen, aber ich glaube auch für die Einheimischen selber, dieses, ich sag immer, deutsche Vita Light. Du kannst ja auf Sonntag machst du einen spontanen Ausflug nach Verona und nimmst da dein Apero. Oder du fährst halt Richtung Innsbruck. Sowohl das eine als auch das andere geht ja. Und das ist ja das absolut Spannende und Faszinierende an der Region. Was für mich als Berlinerin wahrscheinlich der größte Clash of Cultures ist, ist das Thema Höflichkeit, Etikette, solche Geschichten. Also wenn ich hier hardcore jedes Mal raushauen würde, wie ich was finde und also so dieses Thema, man kann hier, glaube ich, relativ schnell anecken, weil, was ich jetzt auch für mich eben natürlich lernen darf, jeder kennt halt wirklich jeden. Und das ist einerseits schön, wenn ich durch Bozen laufe und ich gehe spazieren und treffe Leute oder ich kann spontan einen Kaffee mit jemandem nehmen. Aber ich verstehe auch den Aspekt, dass man vielleicht etwas mehr darauf achtet, was ich direkt äußere oder was ich mache, wenn es eben in so einer kleinen Region ist. Ne? Das ist für mich als Berlinerin, die sich manchmal nach Anonymität sehnt und nach ein bisschen, oh, jetzt mal wieder eskalieren, da ist das manchmal ein bisschen Herausforderung. Aber da setze ich mich in den Zug und fahre Richtung Berlin und dann weiß ich, okay, dann kann ich da mal wieder ein paar Tage irgendwie Remi-Demi machen und dann bin ich auch wieder bereit, nach Bozen zurückzukommen und freue mich dann aber auch drauf.
Ja, also in Berlin kannte man ja nicht mal die Nachbarn im eigenen Haus mit Namen, also höchstens mal vom Sehen so. Und da kennt dich wahrscheinlich dann eben das ganze Dorf oder die ganze Stadt. Du hast einen Blogartikel geschrieben auf deiner Webseite, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da ist auch ein Zitat drin, du schreibst, es ist nicht nur Rosamunde Pilcher-Romantik hier und man kann sich auch schnell eingeengt fühlen. Ist das was, was immer wieder quasi kommt oder war das halt einfach mal so eine Phase, wo du das Gefühl hattest, oh, es ist doch nicht so rosa, wie man das halt immer sieht?
Ich persönlich habe das wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen. Das ist aber auch so eine Typsache. Denn die Berge hier sind ja super, super schön und ich liebe es auch auf einem Berg zu sein. Dann hast du natürlich unendliche Weite und kannst bis zum Horizont schauen. Aber wenn du hier im Tal bist und wenn du jetzt auf der Landkarte Bozen betrachtest, du kommst nach Norden Richtung München, du kommst nach Süden Richtung Verona, links ist Meran und rechts, naja, rechts sind auch schon wieder Berge. Also mir fehlt manchmal so ein Radius und die Weite, wie man sie vielleicht in Norddeutschland hat, wo du ja theoretisch gesehen in jede Richtung laufen könntest und du könntest ganz weit schauen. Und hier manchmal denke ich, boah, jetzt ist da schon wieder ein Berg davor. Jetzt hast du, also das ist ja wie so eine, denn für mich ist das wie, als ob ich auch so einen Berg vom Kopf habe, so eine Beschränkung. Und ich habe das tatsächlich, dass ich weiß nicht, alle paar Wochen denke ich mir, ich musste mal wieder raus. Ich brauche mal wieder weiten Horizont. Ich brauche irgendwie einen anderen Blick und brauche auch mal wieder frische Impulse. Klar, meine Ansichten aus Berlin sind sicherlich auch häufig anders als Ansichten vielleicht von Einheimischen, aber auch generell, weil ich viel in meinem Leben gereist bin. Und ich merke auch hier Diskussionen im Alltag über Gleichberechtigung von Mann und Frau, über wie funktioniert das für Frauen als Angestellte im Job, wie ist die Bezahlung, Gender Pay Gap. Viele Themen sind hier, wo ich als Berlinerin manchmal denke, okay, das ist hier ein viel größeres Thema noch, als es für mich bisher in meinem Leben in Berlin ein Thema war. Ich dachte, wir sind damit durch, aber nee, hier ist das halt noch Thema. Und das finde ich manchmal ganz spannend, weil das für mich eigentlich keine Rolle spielte. Und hier werden Sachen manchmal rausgeholt, wo ich denke, okay.
Ja, das ist wahrscheinlich auch eher noch so ein Stadt-Land-Ding, dass ich merke das ja auch in Irland, ne? Wenn du eben in der Stadt lebst, im Vergleich in Berlin und hier mitten im Grün in Dörfern und so, dass natürlich die Denke der Menschen, die Haltung auch zu vielen Dingen halt noch eine ganz andere ist, als du das eben aus so einer Metropole kennst.
Genau. Und was ja hier viele schön finden, wenn sie herkommen und was aber gleichzeitig die Herausforderung ist, ist ja dieses Traditionelle auch hier. Du hast viel, Traditionen werden gepflegt und das ist auch super schön in Südtirol. Jedes Tal, ob du jetzt Pustertal bist oder ob du hinten in Finchgau fährst, jede Region hat nochmal irgendwie die eigene Sprache, den eigenen Dialekt, was an sich schon Herausforderung genug ist. Ich habe auch Jahre gebraucht, um überhaupt was zu verstehen. Und jedes Tal oder es gibt so viele, also Identität, Kulturen, Geschichten, Tradition. Und das ist natürlich wunderschön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das natürlich nicht der Inbegriff von Fortschritt. Ja? Und da bin ich manchmal im Beobachtungsstatus für mich selber, dass ich schaue, okay, was ist denn hier los? Okay, wie gehe ich damit um, so als Berlinerin? Komme ich damit klar mit gewissen Ansichten oder nicht? Und aber ich glaube, es hilft sehr, bei vielen Sachen einfach mal in die Rolle der Beobachterin zu gehen und erstmal zu verstehen und sich Dinge anzuschauen.
Eben, ich glaube, das ist ganz normal, das begegnet praktisch jedem, der oder die auswandert, dass es dann irgendwann in so eine Anpassungsphase übergeht, wo man eben merkt, man kann das jetzt annehmen, man lebt das teilweise auch schon so, man nimmt solche Traditionen auch schon selber mit auf und integriert sie in seinen Alltag und so weiter. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich noch, weil es eben auch noch relativ frisch ist, dass man eher teilweise noch so verwundert davor steht und denkt, okay, so machen die das hier. Gib mir auch nach 3 Jahren hier in Irland noch so übrigens.
Ja, das glaube ich.
Wenn wir noch zu einem Punkt kommen, den natürlich auch viele interessiert, du hast es vorhin mal kurz erwähnt, die Preise. Also was kostet das Leben in Südtirol eigentlich? Jetzt kommt es natürlich wahrscheinlich auch auf die Region an. Bozen wird bestimmt ein bisschen teurer sein, als wenn man so ein bisschen mehr aufs Dorf oder in höhere Lagen zieht. Wie hast du das empfunden? Also was kostet das Leben da dich im Moment?
Also am Anfang war ich da eher im Schockzustand über Preise in Südtirol. Mittlerweile merke ich, habe ich mich da sehr dran gewöhnt und mit den Supermärkten, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so der große Unterschied. Also immer, wenn ich Freunde zu Besuch habe, die sagen zu mir, naja, aber Franzi, wenn ich jetzt hier einen tollen Käse kaufe oder irgendwelche guten Produkte, in Deutschland wäre das jetzt gar nicht so anders. Naja, okay. Was ich schätze vor allen Dingen ist, dass hier ganz wichtige Sachen günstiger sind als in Deutschland. Und zwar Kaffee, Apéro und Wasser. Also ein Café, ich sag mal, wenn du in Berlin auf ein Cappuccino irgendwo hingehst, das hat ja teilweise schon Dimensionen angenommen, wo du irgendwie für eine Tasse, weiß ich nicht, 5,80 Euro oder so bezahlst, ja, in irgendwelchen Hipster-Cafés. Und ich finde, Kaffee zum Beispiel ist hier absolut wie so ein Menschengrundrecht. Ein Café, weiß ich nicht, 2 Euro, 2,50 Euro, ja. Und das finde ich so toll, weil dadurch natürlich hier auch eine ganz andere Kultur entsteht mit, hey, lass uns mal schnell irgendwie auf einen Kaffee gehen. Ja, es ist ja auch eine Art des Lebensgefühls. Ja, und dann mit einem Apero und einem Glas Wein. Also egal, du könntest hier vielleicht auch noch in einem 4-Sterne-Hotel an die Hotelbar gehen und das Glas Wein kostet trotzdem irgendwie 8-9 Euro. Wenn ich das immer vergleiche mit Berlin, gehe ich da irgendwo in eine Bar und habe einen Cocktail mittlerweile, weiß ich nicht, für 15 Euro oder irgendwas. Also so. Aber gut, das sind ja nicht die Sachen, von denen wir uns tagtäglich ernähren. Von daher, ja. Also die Supermärkte, ich finde die gefühlt schon immer noch teurer. Trotzdem, wenn ich bei meinem Bruder zurück bin in Berlin und der hat gegenüber so einen Netto-Supermarkt, sage ich mal, ne? Und ich gehe da jedes Mal rein und denke, geil, kannst den ganzen Laden leer kaufen, ist ja so billig.
Also deutlicher Unterschied, ja.
Also ja, da denke ich, da gucke ich gar nicht mehr. Also ich nehme irgendwelche Produkte und die ich toll finde und dann kaufe ich die. Hier ist es eher so, ich gucke halt schon nochmal auf den Preis, ne? Ich meine, ist dann auch egal am Ende, wenn ich einen tollen Käse haben will, dann will ich einen tollen Käse haben. Aber ich merke es trotzdem im Vergleich jetzt mit den Discountern. Ich meine, Discounter sind ja eine wirklich sehr deutsche Sache mit den Preisen. Und das ist auch natürlich eine andere Frage, ob diese Dumpingpreise jetzt irgendwie toll sind oder nicht. Aber da spüre ich, wenn ich zurück bin in Berlin, boah, jetzt können wir ja kaufen, was wir wollen.
Und mit Wohnung zum Beispiel?
Mit der Wohnung habe ich mir sagen lassen, habe ich das, glaube ich, auch ganz gut getroffen. Also meine Wohnung, ich habe hier nur so eine, was ist das? Das sind 39 Quadratmeter, so Monolokale, aber in einer sehr guten Lage in Bozen. Und da bezahle ich 780 Euro.
Ist jetzt wahrscheinlich normal. Ich kenne die Preise in Berlin gar nicht mehr. Wahrscheinlich gleich.
Gut, ich hatte in Berlin hatte ich so einen Vertrag, dadurch, dass ich da so lange gewohnt habe, da hatte ich halt nochmal eine viel günstigere Wohnung, die ich aber weiß, ich heutzutage auch nicht mehr in Berlin finden würde. Für den Preis hätte ich heutzutage in Berlin nicht mal mehr ein WG-Zimmer gefunden. Ich hatte da zuletzt irgendwie 580 Euro gezahlt und das ist natürlich auch für Berlin völlig obsolet preislich. Mhm. Genau, und hier mit der Wohnung, genau, das ist, denke ich, oder soweit ich das sehe, preislich noch angemessen. Dazu kommen dann natürlich noch weitere Kosten. Strom, Müll und solche Sachen. Das ist nicht wie bei uns in Deutschland alles inkludiert. Das ist ja nochmal mehr gesplittet, dass man sich da selber drum kümmern muss.
Also gibst du mehr Geld aus als vorher in Berlin?
Ja, sicherlich.
Du bist selbstständig. Wenn man da arbeitet, weißt du, wie sich's da verhält, ebenso mit dem, was man verdient und was das Leben kostet?
Also was ich höre in meinem Umfeld, auch von anderen Frauen, die hierhin ausgewandert sind, ist, dass die Gehälter hier tendenziell niedriger sind als in Deutschland und dann ja wiederum die Lebenserhaltungskosten höher. Also das ist schon teilweise ein Missverhältnis. Ich kenne auch Leute im Umfeld, die haben auch bei den Wohnungen viel höhere Ausgaben, auch gar nicht so große Wohnungen und dann kosten die irgendwie 1,2 oder sowas in die Richtung. Also ich glaube, da sehe ich persönlich auch als selbstständige Unternehmerin für mich den Vorteil, dass ich ja mein Business und meine Preisbildung selber gestalte. Als Angestellter hat man da sicherlich beschränktere Möglichkeiten und ist da dieser Südtiroler Preispolitik wahrscheinlich auch mehr, naja, ausgeliefert klingt jetzt ein bisschen negativ, aber hat da vielleicht nochmal ein bisschen begrenztere Möglichkeiten als Angestellte.
Also deine Kunden baden das jetzt aus, dass du nach Südtirol ausgewandert bist, ja. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Nein, was gibst du generell Mensch mit, weil du gerade gesagt hast, eben, du kennst ja auch einige Frauen, die nach Südtirol ausgewandert sind. Was gibst du Menschen mit, die vielleicht auch da ein paar Mal Urlaub gemacht haben, das so toll finden, sich auch vorstellen könnten, dahin auszuwandern? Was sind so deine Tipps?
Auf jeden Fall sich frühzeitig Netzwerke aufzubauen. Es gibt hier tatsächlich an der Handelskammer in Bozen auch einen tollen Service, der heißt Work in Südtirol. Und die unterstützen auch Leute dabei, die hier auswandern wollen. Die unterstützen mit Informationen und auch mit Kontakten und mit Adressen. Für mich war das dann tatsächlich schon zu spät. Ich war da schon längst hier. Aber ich denke, es ist ein guter Anlaufpunkt. Also wirklich frühzeitig sich darum zu kümmern, dass man ja sich mit Menschen hier vor Ort entsprechend vernetzt. Und dann, ich glaube, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was mich auch wirklich viel Zeit, Nerven und Schmerz gekostet hat, zu lernen, auch ein bisschen loszulassen. Also wie ernst ich es am Anfang genommen habe mit diesen ganzen, oh Gott, ich habe die Frist in Deutschland und jetzt will die TK, meine Krankenkasse, will da unbedingt dieses Dokument von mir haben, aber ich kriege das ja noch nicht, weil die Italiener haben das überhaupt noch nicht fertig gemacht und oh Gott, und dann war ich ewig im Panikmodus, bis ich dann irgendwann nach ein paar Monaten festgestellt habe, Fristen. Ich sehe sie nur noch als Orientierung. Ich kann es nicht ändern. Also zwischen zwei Staaten unterwegs zu sein und der eine will was vom anderen. Ich habe auch nur noch mit den Leuten geredet und gesagt, wisst ihr, ich verstehe, dass ihr es haben wollt, aber ich kann es nicht ändern. Und ich glaube, da auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen stoischer zu werden, sich irgendwie ein bisschen auf diesen Prozess einzulassen, go with the flow. Ich meine, hallo, im Endeffekt bin ich nach Italien ausgewandert. Ja, also wenn ich damit nicht klarkommen würde, dann hätte ich mir vielleicht auch ein anderes Land aussuchen sollen.
In deinem Blog schreibst du, und wer weiß, jetzt wo ich erfolgreich nach Italien eingewandert bin, vielleicht zieht es mich irgendwann noch weiter in den Süden. Wenn wir zum Ende dieses Gesprächs in die Zukunft blicken, wir sprechen in 2-3 Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben aus?
Ja, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, ob ich vielleicht... Ja, wenn ich mal weiter Richtung Toskana noch bewegen würde in Zukunft.
Auch gute Weinanbaugebiete, ne?
Ja. Also meine Vision ist es ja eigentlich, dass ich sowohl zwischen Bergen, Meer und Rebstöcken wohne. Und momentan fehlt noch der Aspekt Meer. Der ist hier noch so ein bisschen schwierig, weil du weißt ja, die Weite, ne? Und... Ja, vielleicht tut sich da in Zukunft irgendwie nochmal so eine Perspektive auf, dass ein Weingut benötigt unbedingt jemanden, die da einfach hinzieht und sich kümmert und nach dem Rechten schaut. Na, dann würde ich da vielleicht auch nicht Nein sagen.
Das hört sich nach einem Traumjob an.
Genau.
Ja, vielen Dank, Franziska, bis hierhin. Wir wechseln jetzt für die Nachbesprechung zu dieser Folge in den Einfach-Aussteigen-Club. Da geht es noch um das Thema Wohnungssuche in Südtirol. Da hast du nämlich auch ein paar Erfahrungen gemacht und auch Tipps. Und wir sprechen noch über das Gesundheitssystem. Ist das eher wie in Italien oder wie in Österreich? Das und viel mehr hörst du, wenn du jetzt Clubmitglied bist im Club von Einfach-Aussteigen. Wer noch nicht dabei ist, einfach reinkommen. Da gibt es immer mehr Bonusinhalte in jeder Folge, außerdem auch Spezialepisoden. Und man wird Teil der wachsenden Community. Alle Infos dazu auch über den Link in den Shownotes. Franziska, erstmal vielen Dank bis hierhin.
Sehr gerne.
Das war die Geschichte von Franziska Hübsch, die Berlin Wedding gegen Bozen in Südtirol eingetauscht hat. Mehr von ihr und Südtirol gibt es, wie erwähnt, im Bonusteil zu der Folge und die Fotos natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Und ich muss sagen, ich finde Südtirol ja geografisch, landschaftlich und kulturell hochspannend zum Auswandern. Also vielleicht ist ja die heutige Folge eine große Inspiration für dich und deine Zukunft. Wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, und das sind einige hier, ja, die regelmäßig die Folgen hören, aber noch nicht abonniert haben, dann tu das. Klick in der Podcast-App einfach auf Abonnieren, dann wirst du jede Woche erinnert, wenn eine neue Folge kommt. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören und bis nächste Woche. Alles Gute, ciao.